Let's just pause and take in this moment. The very first to arrive there, we see Paul Whelan.
Da sind Bilder dann manchmal doch ein bisschen aussagekräftiger als das Radio. Ich muss sagen, wenn man das gesehen hat, wie die Menschen da heute Nacht in den USA aus dem Flugzeug gestiegen sind, erst zu Joe Biden und Kamala Harris und dann zu ihren Angehörigen, da kann man schon ein bisschen feuchte Augen kriegen.
Deutschlandfunk, der Tag.
Alles, worüber wir heute reden, ist perfekter Stoff für epische Agenten-Blockbuster. Monatelange Geheimverhandlungen von Nachrichtendiensten, dann Flugzeuge aus mehreren Ländern, die in Ankara eintreffen, Gefangene, die an sichere Orte gebracht werden. Großer Austausch, wieder Flugzeuge, die abheben in unterschiedlichste Richtungen nach Moskau, Köln und Washington. Präsidenten und Kanzler am Rollfeld, Umarmung, ganz große Emotionen. 26 Menschen sind seit letzter Nacht wieder frei. Russische Oppositionelle, Journalisten, amerikanische und deutsche Staatsbürger, aber eben auch ein verurteilter russischer Auftragskiller und mehrere russische Spione. Wir wollen uns diesen Mega-Gefangenen-Austausch heute ganz genau angucken. Wie ist das abgelaufen hinter den Kulissen? Und ist es das wert? Ist das mit einem Rechtsstaat vereinbar, einfach einen kaltblütigen Mörder freizulassen? Und auch im zweiten Teil geht's um mutmaßlich krasse Geheimdienstoperationen und die große Geopolitik. Israel tötet einen Hamas-Führer mitten in Teheran. Und alle fragen sich, was wird jetzt passieren? Wird die Lage im Nahen Osten noch mal viel mehr eskalieren? Das ist also unser Plan heute für die Episode von Der Tag am 2. August 2024. Ich bin Josephine Schulz. Hallo. Der US-amerikanische Journalist Evan Gershkovich, der deutsche Rico Krieger, der zuletzt in Belarus zum Tode verurteilt wurde, Oleg Orlov, Mitbegründer der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, der mehrmals vergiftete russische Oppositionelle Wladimir Karamossa, mehrere Mitstreiter von Alexei Nawalny, insgesamt 16 politische Gefangene aus Russland und Belarus sind jetzt frei.
Das war sehr bewegend.
Heute ist ein Tag der Erleichterung.
Auch frei sind allerdings mehrere verurteilte russische Spione und der Tiergartenmörder Krassikow, der als Auftragskiller des russischen Geheimdienstes in Berlin einen Georgier ermordet hat und dafür eigentlich lebenslang in Deutschland im Gefängnis sitzen sollte.
Eine Entscheidung, die sich niemand in der Bundesregierung leicht gemacht hat, niemand sich leicht machen konnte.
Ich fürchte nur, der Propagandaeffekt für Putin ist enorm. Und das Schlimmste wäre, wenn es jetzt zur Nachahmung kommt.
Dass gemeinsam mit anderen gute Ergebnisse erzielt worden sind, über die man aber natürlich streiten kann in der Wirkung, weil völlig klar ist, des einen Leid ist, des anderen Freude in dem Fall.
Also man hört schon hier beim CDU-Politiker Jürgen Hart, bei Annalena Baerbock und Verteidigungsminister Boris Pistorius, ich würde mal sagen, gemischte Gefühle zu diesem größten Gefangenenaustausch seit dem Kalten Krieg. Und so ein Mega-Deal, an dem so viele Länder, Akteure über Monate beteiligt waren, das bespricht man am besten nicht nur mit einem klugen Kopf, sondern ich freue mich, dass das geklappt hat, dass wir heute zu dritt sind mit Sabine Adler, unserer Russland-Expertin, und Stefan Detjen aus dem Hauptstadtstudio, unser Experte sozusagen für die Bundesregierung. Ich würde euch gerne zum Anfang mal nach eurer Einschätzung fragen. Also wir haben gerade diese gemischten Gefühle gehört. Was sagt ihr, die Freilassung dieser Menschen, ist das in erster Linie eine gute Nachricht oder überwiegen dann doch die Befürchtungen, welche Anreize man damit setzt für solche Diktatoren wie Putin, wenn man ihnen einen Auftragsmörder einfach wiedergibt oder auch was das ja für die eigenen Werte bedeutet?
Ich glaube, dass das tatsächlich so ein gemischtes Signal ist. Auf der einen Seite wissen wir zum Beispiel von Wladimir Karamossa, dem Oppositionellen, der die allerlängste Haftstrafe seit Stalin bekommen hat, nämlich 25 Jahre, der wirklich gesundheitlich durch diese zwei Vergiftungsanschläge so sehr geschädigt ist, dass es also höchste Zeit ist, dass er in ordentliche ärztliche Behandlung kommt. Wenn man so ein Schicksal sieht, kann man natürlich wirklich ganz schwer nur sagen, ach nee, das kann man nicht machen, das ist jetzt nicht die reine Lehre und da wäre es doch besser, man bliebe hart und würde auf solche Deals überhaupt nicht eingehen. Auf der anderen Seite ist das natürlich so, dass man das System Putin ermutigt, wenn das, es hat ja nicht nur einmal geklappt, es hat ja schon mal geklappt, wenn man mit solchen Deals tatsächlich eben die eigenen Leute freipressen kann, dass man das dann auch wieder versucht und dass man diesen Weg auch wieder versucht, nämlich sich sozusagen ein Kapital zusammen zu erpressen, indem man zum Beispiel unschuldige Leute verhaftet, Journalisten, Geschäftsleute, die zwar noch kaum in Russland sind, aber irgendwelche Menschen, die sich absolut nichts zu Schulden haben kommen lassen, verhaftet und dann wieder sozusagen als Währung in der eigenen Kasse anhäuft, um bei einem nächsten Deal dann wieder bezahlen zu können. Also das ist, finde ich, schon wirklich eine Krux.
Stefan, wie siehst du das? Also nach dem, was Sabine gerade gesagt hat, da macht man sich ja schon sehr erpressbar, wenn diese perfide Strategie im Grunde ewig weiterlaufen kann, dass man einfach ausländische Staatsbürger ohne Grund einkaserniert bei sich.
Ja, natürlich, mir geht das ganz ähnlich. Auch dieser Zwiespalt, den kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin hier auch vor einiger Zeit der Frau von Kara-Murza begegnet in Berlin und habe gesehen, wie die hier auch kämpft dafür. Und es war ja damals schon klar, dass da im Hintergrund auch Verhandlungen laufen. Und von daher kann ich diese Freude der Freigelassenen und ihrer Angehörigen sehr gut nachvollziehen. Ich fand es interessant zu sehen in den Bildern, die wir jetzt gesehen haben, dass es nach meinem Eindruck den Amerikanern, vielleicht auch aufgrund einer unterschiedlichen politischen Kultur, viel besser gelingt, diese Freude auf die, man muss das ja so sagen, politische Bühne zu bringen mit den Bildern des US-Präsidenten am Flughafen. Das war eine ganz andere Form der politischen Begegnung, Begrüßung, als wir das von dem eher spröden Scholz in Köln waren am Flughafen gesehen haben. Dann die Bilder der US-Präsident mit den Angehörigen im Weißen Haus. Also da hat man eine Kultur, wo diese menschliche Freude darüber, dass man Leute heimholt, stärker zum Ausdruck kommt als hier. Aber ich kann genauso übrigens auch aus einer juristischen Perspektive und mit Blick auf Präzedenzfälle, auf frühere Fälle sehr gut die Sorge nachvollziehen, die Sabine Adler gerade ausgedrückt hat.
Die juristische Dimension, da werden wir sicher auch noch drauf gucken. Was ich mir gedacht habe oder was viele Leute vielleicht überrascht hat, ne, man hört immer so in den Medien, ja, es gibt eigentlich keine Gesprächskanäle mehr zu Putin, mit dem kann man nicht reden. Aber solche Verhandlungen zeigen ja schon, die gibt es durchaus. Da wird die ganze Zeit hinter den Kulissen gesprochen, oder?
Das ist genau der Fall. Also wenn wir uns erinnern, zum Beispiel bei dem Getreide-Deal, also dass die Schiffe rauszubringen aus der Ukraine durch das Schwarze Meer, da war die Türkei ein Vermittler. Das ist ja jetzt wieder gelungen. Es ist auch ein großer diplomatischer Erfolg für die Türkei beziehungsweise für ihren Geheimdienst MIT. Es gibt ganz klar auch russisch-amerikanische Kanäle, die immer noch offen sind. Und man hat das auch übrigens gestern und heute in ukrainischen Agenturen sehen können, dass zum Beispiel sterbliche Überreste von ukrainischen Gefallenen in den von Russland besetzten Gebieten zurückgegeben worden sind. Also Russland hat tatsächlich sterbliche Überreste an die Ukraine zurückgegeben. Wir kennen ja auch immer wieder die Gefangenenaustausche von russischen bzw. ukrainischen Soldaten. Da läuft schon irgendwas im Hintergrund. Nur finde ich, wenn man sich das anschaut, dass dieser Deal jetzt sozusagen der Beweis dafür sein soll, dass man doch miteinander redet und sogar Ergebnisse erzielt, da wäre ich dann wiederum ein bisschen vorsichtig.
Also du meinst jetzt mit Blick auf die Menschen, die schon sagen, ja, vielleicht sind das ja auch Gesprächskanäle, um den Ukraine-Krieg zu lösen.
Ja, klar. Genau, dass man sagt, also da gibt's doch irgendwas, die reden doch miteinander und vielleicht findet man ja eine Ebene und dieser Deal zeigt doch, da kann man gemeinsam was erreichen, auch international mit der Einbindung von mehreren noch anderen Ländern. Aber ich finde, das Gefährliche bei diesem Deal ist ja, wer hat da was bekommen? Also der Westen hat eindeutig unschuldig verurteilte, inhaftierte Menschen bekommen. Das ist gut, das ist natürlich ein wünschenswertes Ergebnis. Aber der Westen musste Kriminelle, die von Rechtsstaaten verurteilt worden sind, zu Gefängnisstrafen, darunter einen Mörder, freilassen. Und das, finde ich, ist ja dann irgendwie auch ein sehr unbefriedigendes Ergebnis.
Ich wollte noch eines ergänzen. Sicherlich hat Sabine mit der Einschätzung recht, dass man das, was man jetzt gesehen hat in Verhandlungen mit Russland, nicht einfach extrapolieren kann auf den Krieg in der Ukraine. Das lässt sich da nicht einfach reproduzieren. Aber ich glaube, was man sehen kann, was sich auch in dieser Verhandlung gespiegelt hat, ist die Rolle, die solche Staaten wie die Türkei einnehmen in dieser neuen Weltordnung, wie die sich in die Position von Mittelmächten, Mittelsmächten, Vermittlern, Facilitatern, nennt man das im Englischen, bringen im Konflikt zwischen den großen Mächten und da sozusagen als vorgeblich unabhängige Dritte agieren. Das sehen wir aber auch in anderen Konflikten in der Welt, wo etwa China auf einmal eine Rolle spielt, wenn es darum geht, Saudi-Arabien und den Iran ins Gespräch miteinander zu bringen.
Nun waren wir ja bei diesen Verhandlungen alle nicht dabei. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr auch nicht dabei wart. Ich war jedenfalls nicht dabei.
Sabine? Und Sabine?
Wahrscheinlich
auch. Erstmal nachfragen.
ich hätte es gerne gemacht.
Genau. Man will ja unbedingt wissen, wie läuft sowas ab. Ne? Ruft dann irgendwie Putin bei Joe Biden an und sagt, ich hätte gern den Tiergartenmörder wieder. Guck doch mal, ob du da in Europa was erreichen kannst. Oder auch die Frage, wenn man sich diese Liste der Menschen anguckt, der 16, die da jetzt aus Russland und auch aus Belarus rausgeholt wurden, wie wird dann ausgewählt, wen man da rausholt? Habt ihr da irgendwelche Ideen oder vielleicht, Stefan, du auch irgendwas gehört hinter den Kulissen bei der Bundesregierung?
Dazu kann ich ziemlich wenig sagen. Wir wissen ja, dass diese Verhandlungen seit sehr langem liefen, dass auch Alexei Nawalny ursprünglich eine Rolle spielte, dass es darum ging, in einem solchen Deal auch Alexei Nawalny aus der russischen Gefangenschaft, aus der Gefangenschaft Putins zu befreien. Das ist gescheitert, da kann Sabine sicherlich gleich noch mehr dazu sagen, weil nach allem, was wir wissen, sich auch Putin selber da am Ende versperrt hat. Aber insofern hat das eine lange Geschichte. Und wer da zu wem als erstes ausgegriffen hat, ob das möglicherweise oder welche Rolle dabei spielte, dass Putin, dass Russland ein großes Interesse daran hatte, gerade diesen Vadim Krassikow, den Tiergartenmörder aus der deutschen Haft, rauszubekommen, das ist ja auch sehr deutlich gewesen. Ich glaube, das Bild dieser Verhandlungen, wie das ging, das wird sich jetzt erst allmählich zusammenpuzzeln. Wir wissen inzwischen, dass eine entscheidende Phase erst vor einigen Wochen, Ende Juli, begonnen hat, als Joe Biden dann noch in der Zeit, als er, du erinnerst dich wahrscheinlich, mit Covid in seinem Ferienhaus in Delaware saß und unmittelbar bevor er seinen Rückzug von der Präsidentschaftskandidatur angekündigt hat, dann Telefonate wohl geführt hat mit europäischen Regierungschefs, um dann dieses große Paket, an dem ja eine ganze Reihe von europäischen Ländern, Polen, Norwegen, Slowenien, Deutschland beteiligt sind, um dieses Paket dann zusammenzubekommen und diesen Deal dann abzuschließen.
Sabine, wenn du dir diese Liste anguckst, der Menschen, die da aus Russland rausgeholt wurden, ich muss gestehen, ich kannte nicht alle, also große Namen sind natürlich dabei, die man kennt, aber was sind deine Gedanken zu diesen 16 Menschen? Findest du es nachvollziehbar, dass es gerade die sind? Haben dich Namen überrascht?
Es haben mich Namen überrascht bei den Deutschen, die freigelassen wurden. Da habe ich 4 Personen überhaupt nicht gekannt. Ich kannte auch die Fälle gar nicht. Beziehungsweise bei 3 kannte ich die Fälle nicht. Also wir haben ja den Rico Krieger, der in Belarus zum Tode verurteilt wurde für ein Vergehen, was überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Der hat irgendwo einen Sprengsatz abgelegt, niemand ist zu Schaden gekommen. Der Sachschaden soll 500 Euro betragen. Warum so ein Mensch zum Tode verurteilt wird, auch in Belarus, das ist selbst dort, also wirklich eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte gewesen. Dann gab es den Dieter Voronin, der angeblich Spionage für den BND gemacht haben soll. Dann einen Anwalt in St. Petersburg, German Meusches. Der ist nicht nur Anwalt, das ist auch jemand, der sich für Fahrradwege in Petersburg einsetzt. Warum der kriminell sein soll, weiß man auch nicht. Und von dem hat man dann wiederum schon gehört, Patrick Schöbel, weil er derjenige gewesen sein soll, der Cannabis-Gummibärchen bei seiner Einreise nach Russland mit dabei hatte und dem man dann Schmuggel von Rauschgift vorgeworfen hat. Also das waren, fand ich, so merkwürdige Namen, die da auf der Liste gelandet sind. Und im Zusammenhang mit Belarus ist es wirklich, finde ich, fast unverständlich, wer nicht auf der Liste gelandet ist. Zum Beispiel Maria Kolesnikova, die Oppositionelle, die seit 2020, seit den Präsidentschaftswahlen und den großen Protesten inhaftiert wurde. Der ist, wie wir wissen, sehr schlecht geht gesundheitlich. Oder auch den Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljatski, auch nicht auf der Liste. Warum eigentlich nicht, wissen wir nicht. Also das wundert. Und wer dann stattdessen auf der Liste gewesen ist, das sind zum Beispiel eine Künstlerin, Sascha Skolitschenko, oder drei Mitarbeiter der Nawalny-Stiftung, dann natürlich Wladimir Karamosa, haben wir schon gesagt, Ilja Jaschin, auch ein ganz wichtiger Oppositionspolitiker. Da wird es dann wieder nachvollziehbar, aber das sind schon so ein paar Überraschungen dabei.
Wenn wir nochmal auf die andere Seite gucken, wen Russland da wiederum jetzt bekommen hat, also klar, der Tiergartenmörder, das war offensichtlich das zentrale Ziel von Putin, habe ich mich gleichzeitig gefragt, warum eigentlich? Also die russischen Geheimdienste haben ja wahrscheinlich genug Auftragskiller. Warum hängt Putin so an diesem Tiergartenmörder? Und auf der anderen Seite, dass da jetzt die ganzen russischen Oppositionellen frei sind, juckt ihn das gar nicht, weil das sind ja auch Gegner, die jetzt aus dem Ausland theoretisch laut ihre Stimme erheben können und die Opposition aus dem Ausland heraus mobilisieren.
Also das glaube ich ganz und gar nicht, denn wenn man das auch sieht, wie diese Freilassung jetzt kommentiert wird, das ist so geteilt und wirklich begleitet von sehr scharfen Tönen. Also wenn man sich das anhört, zum Beispiel, ich nehme mal Dmitri Medvedev, der ja immer für drastische Sprüche gut ist, aber wo man so ein bisschen die Denke und die Zielrichtung auch sieht. Der hat jetzt tatsächlich geäußert, besser wäre es gewesen, wenn die Verräter im Gefängnis gestorben wären. Er hat sogar von Verrotten, im Kerker Verrotten gesprochen. Aber so seien sie wenigstens noch nützlich. Die sollten sich jetzt aber neue Namen suchen und sich in ein Zeugenschutzprogramm aufnehmen lassen. Aber das, was du jetzt gesagt hast, ob Putin das ganz egal ist, dem ist das alles andere als egal. Gerade bei Vadim Krasikov ist es so, das ist einer von Ihnen, dass Putin ist ein Geheimdienstmann. Der hat den größten Teil seines Lebens immer noch im KGB bzw. FSB verbracht. Und Krasikov war von der Einheit Alpha, angeblich einer Eliteeinheit vom FSB. Das war einer der Seinen, sein Junge sozusagen. Mhm. Und natürlich musste der zurückgeholt werden. Und natürlich ist er ja schließlich auch im Auftrag des Geheimdienstes tätig geworden. Auch das darf man da nicht vergessen.
Aber es ist ja interessant, dass dann an der Stelle offenbar so Loyalität und Ehre dann doch irgendwie wieder wichtige Werte sind. Stefan, ich wollte dich noch fragen, weil man jetzt viel zum Beispiel in der Zeit so eine Rekonstruktion der Debatten in der Bundesregierung liest, auch dass es da sehr unterschiedliche Meinungen gab, ob man das machen soll, ob man einen Mörder freilassen soll. Es wird zum Beispiel berichtet, dass Annalena Baerbock das nicht so gut fand, sich da erst so ein bisschen entgegengestellt hat. Was weißt du da über die, ja, vielleicht Meinungsverschiedenheiten in der Bundesregierung?
Ja, ich glaube zunächst mal, dass es ganz natürlich ist und geradezu notwendig ist, dass es diese unterschiedlichen Perspektiven gab. Denn die Argumente, das ist ja jetzt deutlich geworden, auch in unserem Gespräch, die sind ja durchaus vielfältig und auch widersprüchlich. Da gibt es eben politische Abwägungen, Abwägungen politischer Opportunitäten, auch der Staatsräson. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass es da nicht nur um individuelle Schicksale und humanitäre Empfindungen gab, wie das gestern auch der Bundeskanzler gesagt hat, als er die nach Deutschland heimgekehrten begrüßt hat und gesagt hat, wenn man sieht, welche Erleichterung da ist bei denen, dann beantworten sich die Fragen eigentlich von alleine. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, da spielte außenpolitisches Kalkül eine ganz wichtige Rolle. Die entscheidenden Verhandlungen, auch der entscheidende Druck auf die Partner ist von Washington ausgegangen. Mhm. Joe Biden wollte das haben, hat telefoniert und hat den deutschen Partnern, das wissen wir seit langem, seit vielen Monaten in diesem Jahr deutlich gemacht, dass es ihm wichtig ist, dass dieser Deal zustande kommt.
Aber das heißt, wenn man es böse formuliert, könnte man auch so ein bisschen sagen, Deutschland macht wieder alles, was die USA wollen?
Ich glaube, das muss man nicht böse sehen. Da spielte eine Bündnisloyalität eine Rolle, aber natürlich gibt es auch ganz eigene deutsche Interessen. Da gab es eben auch den deutschen Staatsbürger und da gab es ein gemeinsames westliches Interesse, hier zu einer Einigung zu kommen. Aber ich glaube, man darf sozusagen auch bei den Verhandlungen natürlich die Rolle Deutschlands auf gar keinen Fall unterschätzen. Und dann gab es natürlich rechtliche Erwägungen. Wie macht man das überhaupt? Wie ist das mit einem rechtsstaatlichen Grundverständnis vereinbar? Ganz besonders, wenn es nicht darum geht, so wie es das in der Geschichte schon immer gegeben hat, Spione gegeneinander auszutauschen, sondern eben, so wie Sabine das ja am Anfang auch sehr deutlich gemacht hat, da geht es um einen in einem rechtsstaatlichen Verfahren verurteilten Mörder, der da aus der Haft entlassen worden ist. letztlich gab es da zwei Wege. Das eine wäre eine Begnadigung gewesen durch den Bundespräsidenten. Und ich glaube, man hat ganz richtig entschieden, das ist nicht der Weg. Man hält den Bundespräsidenten und dieses Begnadigungsrecht da sozusagen auch sauber frei von der Kontamination durch solche ambivalenten Deals. Und man hat sich deswegen dann entschieden, den anderen Weg zu gehen, nämlich eine Weisung des Bundesjustizministers an den Generalbundesanwalt Rommel. Die Generalbundesanwaltschaft als oberste Strafverfolgungsbehörde ist eine weisungsgebundene Behörde. Das kommt selten vor, dass die angewiesen werden, was zu machen. Hier hat man das jetzt gemacht mit Blick auf eine bestimmte Norm der Strafprozessordnung. Und wenn man die anschaut, dann ist die eigentlich für andere Fallkonstellationen gedacht, in denen der Staat auf einen Strafvollzug verzichtet. Zum Beispiel, wenn man Straftäter in andere Länder überstellt, damit die da wegen anderer Taten nochmal angeklagt werden. Oder wenn es darum geht, Leute abzuschieben oder auszuweisen. Das sind traditionell eigentlich andere Konstellationen. Und insofern zeigt sich, da ist ein Widerspruch mit rechtsstaatlichen Grundsätzen. Also wer verurteilt ist, muss die Strafe absetzen. Und übergeordneten politischen Interessen. Ich glaube, man kann sagen, die Bundesregierung, am Ende dann der Bundeskanzler, ist da schlicht einer Staatsräson gefolgt.
Stefan, Sabine, dann danke ich euch ganz herzlich für eure beiden interessanten, unterschiedlichen Perspektiven. Auch super spannend. Vielen Dank euch.
Tschüss.
Vielen Dank.
Wir haben am Montag hier im Podcast mit unserem Israel-Korrespondenten gesprochen, nachdem durch einen Angriff aus dem Libanon fußballspielende Kinder in einer drusischen Gemeinde auf den Golanhöhen getötet wurden. Und in dem Gespräch hat unser Israel-Korrespondent auch schon ein bisschen spekuliert, was die Reaktion Israels sein könnte. Seitdem, muss man sagen, ist einiges passiert, haben wahrscheinlich alle mitbekommen. Israel hat einen ranghohen Hisbollah-Kommandeur Shukre im Libanon in Beirut getötet und ist mutmaßlich auch verantwortlich für die gezielte Tötung des Hamas-Führers Hania in Teheran. Sprich, zwei gezielte Tötungen auf ausländischem Staatsgebiet, eine davon im Iran, also im Herzen des Erzfeindgebiets. Hania war da zu Besuch zur Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten Pezeshkian. Also man könnte sagen, auch wenn Israel sich bisher zu diesem Angriff nicht bekannt hat, damit wollte man wohl offenbar zeigen, unser Geheimdienst, unsere Geheimdienste sind so krass, wir können jeden überall attackieren. Die Frage ist, was folgt jetzt daraus?
Das, was wir sagen können, ist, dass die iranische Seite wohl reagieren muss. Denn das, was passiert ist, ist durchaus eine Blöße und eine Demütigung für die Islamische Republik. Iran ist in Zugzwang, aber auf der anderen Seite auch in einer bedrückenden Situation, weil man keinen großen Krieg riskieren darf.
Das sagt der Politologe und Iran-Experte Ali Fayatollah Nejad. Der getötete Hamas-Führer wurde heute übrigens in Katar beigesetzt. Viele Menschen haben da am Sarg getrauert. Und wir wollen jetzt aber eben vor allem darauf gucken, wie wird der Iran sich verhalten. Und das kann ich besprechen mit Paul Jens, der aus dem Studio Istanbul auch den Iran im Blick hat. Hallo.
Hi, hallo aus Istanbul.
Diese gezielte Tötung von Hania in Teheran, was war das aus Sicht des Iran? War das vor allem ein Schock, eine Demütigung, eine richtige Kriegsansage? Wie ordnet ihr das ein?
Das dürfte wirklich fast alles gewesen sein. Schock, Demütigung, alles in einem. Man muss sich auch nochmal die Rahmenbedingungen anschauen. Der Hamas-Chef war nur kurz zuvor als geladener Gast bei der Vereidigung des neuen iranischen Präsidenten Pezeshkian dabei. Und dann ist der Iran nicht in der Lage, einen Gast in der eigenen Hauptstadt zu beschützen. Das gibt ja auch einen Einblick in die eigenen Sicherheitsorgane und legt nahe, dass diese wohl unterwandert wurden. Egal, ob Ismail Haniyeh jetzt von einer Rakete getroffen wurde oder, wie die New York Times berichtet, von einer Bombe getötet, der Schlag war präzise. Nach arabischen Medienberichten haben sich mehrere Menschen zu dem Angriffszeitpunkt in dem Haus aufgehalten, aber neben dem Hamas-Chef ist wohl nur sein Bodyguard ums Leben gekommen und der hat im selben Zimmer geschlafen. Und so ein präziser Schlag, der benötigt eben sehr genaue Informationen und das lässt eben Lecks im Sicherheitsapparat vermuten.
Das hätte ich dich jetzt auch gefragt, weil ich meine, dass der Mossad, wobei wir nicht wissen, ob es der Mossad war, Israel hat sich ja nicht dazu bekannt, aber wir wissen, das ist ein krasser Geheimdienst mit großen Fähigkeiten, aber so eine Operation, ja, hat man da jetzt Angst in Teheran oder überlegt man nochmal ganz genau, was ist eigentlich mit unserem Sicherheitsapparat falsch, dass nicht mal unsere Staatsgäste hier mitten bei uns in der Hauptstadt sicher sind?
Offiziell hört man noch sehr wenig aus dem iranischen Regime. Nach wie vor wird das Attentat wohl untersucht und noch immer wurde auch nicht bekannt gegeben, wie der Hamas-Chef jetzt genau ums Leben gekommen ist. Zuletzt hat man da von einem fliegenden Objekt gesprochen, aber es gibt eben unterschiedliche Berichte. Ich habe es eben schon gesagt, die New York Times spricht von einer Bombe. Das wurde auch wieder dementiert. Das heißt, es ist aber noch eine sehr große Unsicherheit, auch bei den Menschen auf der Straße. Die wissen selbst nicht, was ist genau passiert und was wird auch die nächsten Wochen passieren. Denn egal, was es jetzt im Endeffekt war, es deutet eben auf ein Versagen der Sicherheitsbehörden hin. Denn man müsste ja den genauen Aufenthaltsort des Hamas-Chefs gewusst haben. Und das legt eben nahe, dass wer auch immer angegriffen hat, diese Information hatte. Der Iran hat ja nach dem Attentat schnell Israel beschuldigt. Und dass der israelische Geheimdienst in der Theorie und ja auch in der Praxis, davon gehen Experten aus, zu solchen Schlägen in der Lage ist, ja, das hat er schon häufiger bewiesen, zum Beispiel auch als iranische Atomexperten ausgeschaltet hat. Das hat Israel zwar nie zugegeben, wird aber auch von politischen Analysten als wahrscheinlich angesehen. Und was man schon sagen kann, der Iran versucht, von diesem Versagen der Sicherheitsapparate abzulenken mit lauter Rhetorik und vermeintlicher Stärke.
Du hast jetzt schon gesagt, für den Iran war das wirklich ein Ding, ein Riesenschock. Ich habe jetzt in Deutschland auch die Einschätzung gehört, diese gezielte Tötung mutmaßlich durch Israel, das wäre vielleicht eigentlich noch ein verhältnismäßig milder Rückschlag. Man hätte ja auch auf diesen Angriff in den Golanhöhen reagieren können, indem man den Libanon großflächig bombardiert und zahlreiche Zivilisten tötet. Kannst du dieser Interpretation auch was abgewinnen oder war dieses Agieren auf iranischem Boden ja jetzt wirklich ein massives Drehen an der Eskalationsspirale?
Also meiner Einschätzung nach ist das schon ein neuer Schritt, hat eine neue Qualität auch. Man hat auf iranischem Boden einen Hamas-Führer umgebracht und das ist eine neue Qualität. Man hat dem iranischen Regime gezeigt, wir können, wenn wir wollen, überall zuschlagen und auch eine Botschaft gesendet, fühlt euch in eurem eigenen Land nicht so sicher. Und das ist für die iranische Regierung, das kann nur ein Riesenschock gewesen sein und ein Gesichtsverlust.
Bisher hat der Iran ja noch nicht zurückgeschlagen, aber alle gehen davon aus, dass das passieren wird. Weiß man, welche Szenarien da gerade diskutiert werden, was da im Gespräch ist?
Bisher hört man vor allem Drohungen und eben diesen Ruf nach Vergeltung. Sowohl vom neuen Präsidenten Pezeshkian als auch vom obersten Führer Ali Khamenei. Auch soll Khamenei einen direkten Angriff auf Israel befohlen haben. Das hat zumindest die New York Times berichtet. Viele Analysten halten das aber nicht für wirklich wahrscheinlich. Es wird eher damit gerechnet, dass Iran auf seine Proxys, also seine Stellvertreter in der Region, zurückgreift. Die Hisbollah im Libanon, die Hamas im Gazastreifen oder die Houthi im Jemen. Allerdings ist die Hamas durch den Krieg mit Israel geschwächt und die Houthi haben wohl nur begrenzte Ressourcen. Von daher könnte die Hisbollah im Moment die größte Gefahr für Israel sein. Die kontrollieren ja im Süden des Libanon die Grenze auch, also auch sind sie direkter Nachbar. Und außerdem soll der Iran die Hisbollah mit modernen Raketen ausgestattet haben, die Israel durchaus empfindlich treffen könnten. Und wenn die Hisbollah offen in den Krieg eingreift, dann hat Israel ja auch eine zweite Front neben der im Gazastreifen. Von daher würde ich sagen, ein von Iran hochgerüsteter Hisbollah ist momentan wohl die größte Bedrohung. Eine andere Variante wäre aber auch denkbar, israelische Ziele im Ausland anzugreifen. Im Januar hatte der Iran schon mal Stellungen in Syrien und im Irak beschossen und nach eigenen Angaben eben dabei auf den israelischen Geheimdienst Mossad gezielt. Also das ist auch durchaus denkbar, dass es eben keinen direkten Angriff auf Israel geben wird, sondern auf andere Ziele im Ausland.
Und wenn du sagst, wahrscheinlich ist oder eine Möglichkeit ist, dass der Iran seine Proxys losschickt, Hisbollah, Hamas, Houthis, ist das dann wirklich so, dass der Iran die komplette Macht über die hat? Der kann einfach sagen, macht jetzt das und dann machen die das.
Die komplette Macht hat er wohl nicht. Sie nennen es Achse des Widerstandes, dieses Netzwerk an Iran-treuen Gruppierungen in dieser Region. Dazu zählen eben, wir haben es eben schon genannt, die Hamas im Gazastreifen, Hisbollah und auch die Houthi. Was man allerdings beachten muss, diese Achse ist keine einheitliche Armee, die einfach vom Iran losgeschickt werden kann. Die stehen nicht unter der direkten Führung des Iran, sondern sind einzelne Akteure mit einem gemeinsamen Gegner, Israel und auch die USA. Abseits von diesen gemeinsamen Feinden haben die jeweiligen Gruppen aber auch durchaus ihre eigene Agenda. Der Iran kann sie also nicht direkt befehligen, er kann sie nicht einfach losschicken, aber er hat eben einen wahnsinnig großen Einfluss auf sie. Teilweise hat er diese Gruppen auch selbst mit aufgebaut, die Hisbollah im Libanon, und unterstützt nicht nur mit Geld und Raketen, also nicht nur mit Infrastruktur, sondern auch mit Wissen und Geheimdienstinformationen und sogar Ausbildern vor Ort, die eben dieses Wissen an die Gruppen weitertragen.
Alle Experten sagen ja, der Iran muss irgendwie reagieren. Die Frage ist wie, das haben wir jetzt schon besprochen, weil das eben so die Logik ist. Aber ist es wirklich so? Also kann man nicht sagen, warum lässt der Iran das nicht einfach so stehen? Zum Beispiel einfach mal jetzt als positives Signal gegenüber dem Westen. Es gibt ja jetzt auch den neuen Präsidenten Pezeshkian, so als freundlicher Ton.
Dafür war dieser Angriff auf iranischem Boden wohl eine zu große Demütigung. Dass der Iran das auf sich sitzen lassen wird, das halte weder ich noch politische Analysten für wirklich vorstellbar. Es gilt ja auch, Stärke zu zeigen in Richtung der Verbündeten im Libanon, im Jemen und im Gazastreifen. Der Iran sieht sich gerne als Schützer der Palästinenser. Und jetzt wurde mit Ismail Haniyeh einer der hochrangigsten Vertreter der Hamas ermordet. Mitten in Teheran. Ich glaube, das können und werden die Iraner nicht auf sich sitzen lassen. Mhm. Außerdem beschuldigen sie auch neben Israel noch die USA, an dem Attentat beteiligt gewesen zu sein. Und dann Verhandlungen allein nur mit dem Westen in Betracht zu ziehen oder ein positives Signal zu senden, daran glaube ich wirklich nicht.
Und wie sehen das die Menschen im Iran? Also sagen die jetzt auch, okay, da muss eine harte Racheaktion her? Oder haben die auch Angst vor einem Krieg, so wie ja zum Beispiel viele Menschen im Libanon? Mhm.
Eigentlich dürfte der Iran kein riesiges Interesse an seinem offenen Krieg haben. Wirtschaftlich steht das Land nicht besonders gut da und rein militärisch dürfte Israel in einem offenen Schlagabtausch auch unterlegen sein. Immerhin gilt Israel als mit die stärkste und modernste Armee weltweit. Aber irgendeine Reaktion wird es eben trotzdem geben. Von den Straßen des Iran hören wir, dass die Menschen vor allem Angst haben. Vor einem ausufernden Krieg und den Konsequenzen daraus. Denn sowohl der Präsident Pezeshkian als auch der oberste Führer Khamenei, die haben ja bereits Vergeltung angekündigt und auch einen direkten Angriff wohl schon befohlen, laut New York Times. Und auch das iranische Außenministerium, das hat gesagt, wir haben das Recht zurückzuschlagen, wann, wie und auch wo wir wollen. Also in diese Angst vor dem Krieg mischt sich auf Irans Straßen und aber auch in der ganzen Region so eine große Portion Unsicherheit. Denn niemand weiß, wann und wo wird der Iran zurückschlagen.
Dann hoffen wir mal, dass gerade dieses zweite Gespräch nicht direkt von den aktuellen Ereignissen eingeholt wird, die sich sicher niemand wünschen kann. Sissi Herdneck und ich, Josephine Schulz, wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie und dass ihr zugehört habt. Feedback wie immer gerne an der tag@deutschlandfunk.de. Dann haben wir auch was zu lesen am Wochenende und wir hören uns dann am Montag schon wieder. Bis dahin, schönes Wochenende. Tschüss.